ARD. Der Tag in Berlin und Brandenburg. Reinhören und Bescheid wissen, was in der Region los ist.
Der Tag in Berlin und Brandenburg mit Michael Castricius. Integration ohne deutsche Sprachkenntnisse, das ist schwierig bis unmöglich. Brandenburg fördert deshalb diverse Projekte, damit Flüchtlinge nicht an der Sprachbarriere scheitern. Willkommen in Oranienburg ist eines davon, doch da laufen die Fördergelder Ende des Jahres aus, berichtet rbb24-Reporterin Sabine Lübrick.
Vor den Backsteingebäuden des Oranienwerks in Oranienburg wird gerade noch gekickt. Gleich startet der Kunstkurs. Heute dabei ein halbes Dutzend ukrainischer Mädchen und Jungen. Für sie ist der Kurs nicht nur Freizeitbeschäftigung, sondern er hilft auch, mit schmerzhaften Erinnerungen an Krieg und Flucht klarzukommen. Nur eines der Angebote von Willkommen in Oranienburg, so Vereinsvorsitzende Sveta Esser.
Ich glaube, das ist die einzige Möglichkeit, wo Leute mit Migrationshintergrund und ohne Migrationshintergrund können sich treffen. Und sie müssen sich nicht anmelden, sie kommen einfach rein. Am Sonntag haben wir Spielort, wo deutsche Jugendlichen und Migranten, Jugendlichen, können zusammen Brettspiele spielen. Und dann verbringen sie ungefähr 3-4 Stunden. Sie spielen, aber lernen auch Deutsch und knüpfen Kontakte, das ist wichtig.
Während die Kinder mit Farbe und nassem Papier experimentieren, tauschen sich die Mütter nebenan bei heißem Tee zu Alltagsfragen aus. Und im Sprachcafé stellen sich Teilnehmer aus dem Iran, Syrien und der Ukraine mit ihren jeweiligen Berufen vor. Regelmäßig nehmen rund 120 Erwachsene und etwa 70 Kinder an den Angeboten des Vereins teil, sagt Sveta Esser. Doch mit dem Auslaufen des Integrationsbudgets weiß der Verein nicht, ob es 2025 weitergehen kann.
Für uns ist es Katastrophe. Für uns ist es wirklich Katastrophe, weil jetzt, wenn das nicht weitergeht, ich weiß es nicht, wie kann ich für Leute, die bei uns teilnehmen am Angebot, wie kann ich das erklären? Leute sind so traumatisiert und jetzt nehmen diese einzige Möglichkeit, wo können sie sich treffen, unterhalten. Das nehmen einfach weg.
Momentan werden noch rund 120 Projekte und Initiativen über das Integrationsbudget gefördert. Doch wie geht es unter der neuen Landesregierung weiter? Darüber sorgt sich Brandenburgs Integrationsbeauftragte Diana González-Olivo.
Wir haben uns in den letzten Monaten sehr stark darauf konzentriert, Migration zu problematisieren. Viel, viel weniger bis kaum darüber, dass Integration trotzdem weiterhin passieren muss, dass die Menschen, die hier bei uns leben, die vielleicht auch noch hierher kommen durch Fachkräftemangel und funktionierende Strukturen brauchen, damit Integration besser gelingen kann.
Brandenburgs Integrationsbeauftragte Diana González-Olivo. Große Bauprojekte provozieren oft großen Anwohnerprotest. Das betraf auch den Plan der Deutschen Bahn südlich von Stahnsdorf. Ein ICE-Werk sollte auf ehemaligen Rieselfeldern entstehen. Aber jetzt hat die Bahn keinen Bedarf mehr. Die Pläne verschwinden für mindestens 10 Jahre in der Schublade. Schlecht für die Arbeitsplätze, gut für die Rieselfelder. rbb24-Reporterin Elisa Senz hat Reaktionen eingefangen.
Viele Menschen in den Stahnsdorfer Ortsteilen Schenkenhorst und Sputendorf sind erleichtert. Statt großer Werkshallen, Straßen und Gleise bleibt die Dorfidylle mit freier Sicht auf Wälder und Felder.
Weil wir halt aus der Haustür raustreten können, wir können in die Natur gehen, wir können Pilze sammeln, spazieren gehen, Stunden, jeden Tag einen anderen Weg. Das ist einfach nur schön und das genießen wir sehr und deswegen sind wir auch sehr froh, dass es nicht kommt.
Da ja das doch für die Zukunft einen riesen Einschnitt in das Dorfleben gebracht hätte, schon alleine die Baumaßnahme. Auch später hätte ja doch die Nachtarbeit für einen Lärm, den wir erwartet haben und dadurch sind wir doch schon ziemlich erleichtert, dass das jetzt erstmal nicht kommt.
So sieht es auch Sputendorfs Ortsvorsteher Rolf Dennis Kupsch.
Wir waren ja nicht voll dagegen, sondern wir waren dagegen, dass dieser Standort hier genommen wird. Weil hier ist grüne Wiese, hier ist Natur. Das ist einfach der falsche Standort für ein Bahnwerk.
Die Deutsche Bahn will sich auf die bestehenden Standorte in Berlin sowie Neubauten in Cottbus und Dortmund konzentrieren. Bedarf an einem weiteren Werk in Stahnsdorf gibt es erstmal nicht. Für Kupsch hätte es ohnehin zu wenige Arbeiter für das Werk gegeben.
Wir haben hier gar keinen Arbeitskräftebedarf. Wir haben hier in dem Umkreis eher eine Arbeitskräftenot. Und die Betriebe hier im Umkreis, die ringen darum und kämpfen darum, wirklich die Arbeitskräfte hier zu bekommen. Und wenn das Bahnwerk hier dazwischen gekommen wäre, dann hätte es hier wahrscheinlich keine Mehrbeschäftigung gegeben. Man hätte sicherlich irgendwelche Leute von außerhalb geholt. Das wäre aber nicht für die Region eine Stärkung des Arbeitsmarktes geworden.
Die Bürgerinitiative um Rolf Dennis Kupsch will auf den Riesenfeldern am liebsten Feuchtbiotope und Nistkästen anlegen, um die Natur zu schützen. Ob das was wird, ist unklar, denn die Flächen gehören dem Land Berlin. Und so bleibt man wachsam.
Aufpassen südlich von Stahnsdorf, Elisa Senz berichtete. Fahrgäste im Osten Brandenburgs haben es wieder schwer. Von Eberswalde nach Frankfurt müssen sie wegen Bauarbeiten eine Stunde mehr Zeit einplanen, noch bis Dezember. Außerdem ist die RE1-Strecke zwischen Berlin und Frankfurt problematisch. Zugausfälle und Verspätungen wegen des Umbaus des Bahnhofs Köpenick. Jetzt kommt noch ein problematischer Streckenabschnitt dazu, berichtet rbb24-Reporterin Felicitas Montag.
Ein Gleislagefehler zwischen Großkreuz und Götz legt seit Montag den Verkehr auf der gesamten RE1-Strecke teilweise lahm. ODEC-Geschäftsführer Lars Gerke spricht von einer Langsamfahrstrecke.
Das bedeutet, die Züge können dort nicht die Höchstgeschwindigkeit von 160 km/h fahren, sondern nur 70. Die befindet sich auf dem Westast der RE1 zwischen Werder, Havel und Brandenburg im Bereich Götz. Und so wurde dort ein Gleis gesperrt und wir fahren dort auf einem recht langen Abschnitt eingleisig.
Deshalb verspäten sich aktuell mehr als 100 Züge. Nach Angaben der Deutschen Bahn soll der eingleisige Betrieb noch bis zum 30. Oktober, also nächste Woche Mittwoch, andauern. Zudem kündigt sie an, dass der Umbau des Bahnhofs Köpenick immer wieder zu Einschränkungen auf der RE1-Strecke führen wird, auch im kommenden Jahr.
Felicitas Montag informierte. Gewinne, Gewinne, Gewinne. Einmal den Lotto-Jackpot abräumen, Tausende oder besser Millionen Euro gewinnen. Manche versuchen das auch am Glücksspielautomaten oder bei Sportwetten, aller Wahrscheinlichkeitsrechnung zum Trotz. Gar nicht unwahrscheinlich ist, dass dabei Existenzen zerstört werden. Glücksspiel kann nämlich süchtig machen, berichtet rbb24-Reporter Jasser Speck.
Circa 30.000 Menschen in Berlin sind süchtig nach Glücksspiel. Diese Zahl schätzt Claudius Boy. Er ist Berater für Glücksspielsüchtige und weiß, ab wann man süchtig ist.
Süchtig ist man dann, wenn man das Spiel nicht mehr unter Kontrolle hat. Und das merkt man daran, dass man einfach gerne aufhören möchte und es einfach nicht schafft.
Ein Süchtiger gibt im Monat durchschnittlich 800 Euro für Glücksspiel aus. Insgesamt haben die Deutschen im Jahr 2022 allein bei legalen Glücksspielen über 13 Milliarden Euro verloren. Das geht aus dem Glücksspielatlas 2023 hervor. Glücksspiel habe sich in den vergangenen Jahren verändert, erklärt Boy.
Ganz weg von Spielhallen sind wir nicht, aber wir erleben, dass viele Leute, die zu uns kommen, eher Online-Glücksspiele machen. Das ist halt sehr leicht verfügbar. Ich kann auf der Couch sitzen zu Hause und ein paar Glücksspiele machen. Da kann man dann von einem höheren Suchtpotenzial sprechen.
Diese Menschen können sich bei Claudius Boy im Zentrum für Verhaltenssucht in Berlin-Kreuzberg beraten lassen. Diese Beratungen sind kostenfrei. Die Folgen von so einer Sucht können verheerend sein, erklärt Boy.
Die Folgen, die wir hier erleben, sind, dass soziale Bindungen gefährdet sind. Also ich habe Stress mit der Familie, ich habe Stress in der Partnerschaft. Dann natürlich hohe Verschuldungen. Die Verschuldungen führen dann auch dazu, dass ich Rechnungen nicht mehr bezahlen kann. Dann droht der Wohnungsverlust.
Alles verzockt, Möbel verkauft und das Konto bis ins Dispo gezogen. Wenn es soweit ist, dann hilft nur die Schuldnerberaterin. Jemand wie Evelyn Derkum vom Deutschen Familienverband.
Wir müssen erst mal gucken, inwieweit haben sie Einkommen. Dieses Einkommen gilt es zu schützen. Das macht man über ein Pfändungsschutzkonto, das dann eingerichtet wird. Nächster Schritt ist, dass man versucht, die Gläubiger zusammenzutragen und die Gläubiger zu kontaktieren. Dann kann man versuchen, mit den Gläubigern eine Einigung oder was zu erzielen.
Das gehe aber nur bei geringen Schulden. Haben die Menschen einen großen Schuldenberg, dann begleitet Derkum sie bei einem Insolvenzverfahren.
Jasser Speck über Glücksspielsucht und ihre Folgen.
Und jetzt aus dem Getümmel und dem Grün. Die besondere Geschichte. Präsentiert von Der Tag im Fernsehen. Montags bis freitags ab 18 Uhr im RBB und in der ARD Mediathek.
Ich bin Silja Sodke. Eine halbe Stunde hat Astrid Steinmetz Zeit, um ihren Patientinnen und Patienten etwas Gutes zu tun. Astrid Steinmetz leistet Sterbebegleitung und will das Leiden in den letzten Lebenswochen verringern. Seit 25 Jahren arbeitet die Musiktherapeutin und Psychoonkologin im Rika-Hospiz in Berlin-Neukölln.
Ich liebe Begegnungen mit Menschen. Ich liebe Begegnung und Intensität in Begegnungen. Und ich ahnte, dass das hier der Ort sein würde, wo ich das leben kann. Und als dann das erste stationäre Hospiz öffnete, ich war noch im Studium, habe ich ja einfach angerufen und habe gesagt, ich möchte bei euch arbeiten.
Für die erfahrene Therapeutin gehören Situationen, vor denen die meisten wohl lieber weglaufen würden, zum Alltag. Zuerst versucht sie, Vertrauen zu schaffen, um mit den Todkranken in ein gutes Gespräch zu kommen.
Wie waren denn Ihre letzten Tage?
Also diese Diagnose ist so grauenvoll, dass ich, als wenn so ein Betonklotz runtergefallen wäre, der sagt, so, jetzt hast du es und jetzt kannst du auch nichts mehr dagegen machen. Das ist dein Schicksal.
Cornelia Langrebe hat einen unheilbaren Gehirntumor und große Ängste. Astrid Steinmetz, auch Expertin für Körpersprache, macht Atemübungen mit ihrer Patientin.
Ja.
Sie hofft, dass Cornelia Langrebe auf diese Weise Ruhe finden und sich etwas entspannen kann. Eine Voraussetzung, um überhaupt Glücksmomente erleben zu können.
Es braucht auf jeden Fall die Schmerzfreiheit, die Symptomfreiheit. Es braucht Menschen an ihrer Seite, Menschen, die sich ihnen aufrichtig zuwenden und die Interesse an ihnen haben und die ihnen den Raum geben, wo sie sich angenommen fühlen.
Immer wenn Astrid Steinmetz Sterbende besucht, erfährt sie, was ihnen gut tut, was glücklich macht. Die 53-Jährige schreibt diese Geschichten auf. Im nächsten Jahr wird daraus ein Buch. Denn am Lebensende wird alles viel intensiver und es gibt tatsächlich noch Glücksmomente zu erfahren.
Und er wandert manchmal in die Vergangenheit oder manchmal in Traumbilder oder einfach die Freiheit zu spüren, ich kann doch noch über mich hinauswachsen. In etwas, was ich doch noch bewältige, was ich vorher nie konnte. Die Freiheit des Geistes, ein ganz wichtiger Teil.
Zweimal in der Woche besucht sie ihre Patienten. Ihre Arbeit ist keine Kassenleistung, sondern finanziert sich durch Spenden.
Hallo.
Hallo.
Zu ihrem Patienten Frank Scheer bringt Astrid Steinmetz ihr Saiteninstrument mit. Der 64-Jährige hat ALS, eine unheilbare Erkrankung des Nervensystems. Mit Hilfe von Klang und Gesang kann er tief abtauchen. Die Schallwellen durchfluten seinen Körper.
Sehr schön. Wunderbar.
Schön, ne? Das Gefühl geht, ist ja ein ganz körperliches Gefühl dann, oder?
Oh, ja. Gefühl des Eingebettetseins. Das ist Monika.
Das ist das größte Geschenk meines Lebens, dass ich diesen Weg gewählt habe. Das ist der Ort, wo ich selbst am meisten über das Leben lerne, über das, was wichtig ist.
Das Wichtigste für Astrid Steinmetz, dass Menschen füreinander da sind. Die Begegnungen, die sie hier hat, machen auch sie glücklich und geben ihr Kraft.
Der Baum des Jahres ist die Roteiche. Ausgerufen wurde dieser Titel in Eberswalde. Die Waldstadt ist da auch der perfekte Ort für, erzählt rbb24-Reporterin Elke Bader.
Die Roteiche ist schon ein Star in der Waldstadt Eberswalde. Es ist eben auch eine besondere Eiche, sagt Ralf Tetzel vom Landeskompetenzzentrum Forst.
Vor allen Dingen eben ihre Trockenstresstoleranz, ihre Frosttoleranz. Sie geht tiefer in den Boden mit ihrer Wurzel bis 2,80 Meter, kann auf nährstoffarmen, trockenen Standorten überdauern.
Und die Eiche strebt immer nach dem Licht und lässt keine Vegetation unter sich zu, erklärt Ralf Tetzel weiter. Das heißt, dass sich Waldbrände nur schwer entzünden können, erklärt der Wissenschaftler.
Wenn dann letztendlich der Wald doch brennt, hat die Roteiche ein sehr gutes Wurzel, also Stockausschlagsvermögen nennt man das. Das heißt, aus den Stämmen kommen immer wieder neue Pflanzen heraus.
Die Roteiche trägt alle 2 Jahre Früchte und produziert somit genügend Saatgut. Damit kann der Waldumbau besonders in Brandenburg schneller vorangebracht werden. Für all diese guten Eigenschaften der Roteiche wird Baumkönigin Viktoria Wolf jetzt in ganz Deutschland werben.
Die Roteiche ist eine sehr zukunftsweisende Baumart, weil sie ebenso für die Zukunft wirklich eine Alternative für unsere heimischen Baumarten ist, aber auch eine Ergänzung. Und da freue ich mich sehr, dass ich jetzt in meiner Amtszeit diesen Baum vertreten darf.
In Eberswalde am Krankenhaus steht übrigens eine ganze Allee mit Roteichen. Die Forstwissenschaften haben in der Waldstadt eine lange Tradition. Das spiegelt sich auch im Stadtleben wider, sagt Bürgermeister Götz Herrmann.
Der Name Waldstadt ist nicht offiziell. Wir haben uns den immer gerne gegeben und leben das auch. Wir haben auch viele Veranstaltungen, die auch in den Waldbereich gehen. Wir haben die Waldweihnacht auch demnächst wieder hier. Also wir leben unseren Wald und wir holen auch das Leben in den Wald.
Und der bunte Herbstwald in und um Eberswalde ist gerade jetzt in dieser Jahreszeit besonders schön anzusehen.
Ja, da kommt Indian Summer Feeling auf, wenn sich die gelb färbenden Wälder Roteichen-Einsprengsel nehmen. Reporterin Elke Bader zumindest ist begeistert. Mit dieser Empfehlung für einen Wochenendspaziergang endet der Tag in Berlin und Brandenburg mit Michael Castricius.
Sie fanden's gut? Dann können Sie den Podcast gleich abonnieren, zum Beispiel in der ARD Audiothek. Und der Tag in Berlin und Brandenburg gibt's auch im Fernsehen. Montag bis Freitag ab 18 Uhr im RBB.